You know nothing, Jon Snow.
You know nothing, Jon Snow. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Rittern des Filmgenuss, den einzigen Rittern, Podcast-Rittern da draußen. So irgendwie. Nee, herzlich willkommen. Hallo, hallo Niklas.
Moin Matze, was geht ab?
Was geht ab? Ja, wir haben es lange geplant, wirklich schon sehr, sehr lange. Ja. Und heute ist es soweit. Was es mit diesem Zitat im Cold Opener auf sich hat, das werden wir euch gleich erzählen. Aber wir sind mit dieser Special-Folge zum Thema Serienhype hier heute am Start. Und wir gehen noch nicht direkt rein. Erstmal vorab natürlich die Frage, Niklas, wie geht's dir und was hast du Schönes so in letzter Zeit gesehen? Warst du oft im Kino?
Mir geht's soweit ganz gut. Ich war tatsächlich zuletzt gar nicht so oft im Kino, ne? Weil da habe ich auch schon Ärger von einem Hörer bekommen. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, so ja, das Filmjahr ist so, geht so, ne? Mhm. Woraufhin Ärmel
dann. Hat er dich persönlich angesprochen, jemand?
Nee. Das war eine Nachricht. Also das war Nikolai, okay. Ja.
Ach so.
Das war voll viel geiler Kram im Kino, ja, okay. Nee, ich habe Begonia im Kino gesehen. Hm. Ich habe A Ghost Story im Kino gesehen, den habe ich selbst aufgeführt in Essen.
Ja, richtig.
Dann habe ich endlich
Martin mal Freeman, ne?
A Ghost Story?
Ja, Martin Freeman, ne?
No.
Der Hobbit.
Nee.
Bilbo.
Nee?
Nee, nee, dann verwechsel ich es gerade.
Das ist nur so ein kleiner A24-Film von David Lowery mit Casey Affleck und Rooney Mara, glaube ich.
Und gruselig?
Nee. Das ist, okay. Das ist ein Slowburn.
Okay.
Über ja, die Unendlichkeit der Liebe und die Endlichkeit des Lebens und so. Genau, Avatar habe ich im Kino gesehen.
Ja.
In der PV, da reden wir dann, ich weiß gar nicht, ob wir da nächste Woche drüber reden oder so. Mhm. Wir reden bestimmt mal über Avatar.
Unbedingt.
Wenn du ihn auch nicht sehen konntest.
Turok Makto.
Ja, Turok Makto muss vielleicht wieder fliegen, wer weiß. Ich darf noch nicht drüber reden. Dann habe ich endlich mal Real Pain nachgeholt. Wo ich sagen muss, war ganz okay.
Ey, für ein Debüt?
Wessen Debüt? Das war nicht mal Jesse Eisenbergs Debüt, der hat vorher auch schon Regie geführt.
Hat er schon vorher Regie geführt?
Ja, das war sein zweiter Film.
Mit Budget?
Das weiß ich jetzt nicht.
Also ich mochte diese ganzen, wir haben aber auch hier schon über, im Januar, hatten wir hier über Real Pain gesprochen oder ich habe wahrscheinlich meinen Senf dazu gegeben. Ja. Aber ich mochte diese ganzen polnische Verbindung natürlich, ne?
Dieses, klar.
Dieses, ich sag mal, auf den Spuren von Schindlers Liste.
Ja.
Könnte man sagen, ne? Ja, so ein bisschen. Ja.
Genau. Ja, ich meine, du hast ja auch einen anderen familiären Hintergrund als ich. Ich war leider noch nie in Polen, ich möchte unbedingt gern mal hin.
Ja.
Aber ja.
Wir fahren zusammen hin.
Ja, voll. Aber das Ding ist, also der Film war gar nicht verkehrt, so verstehe ich mich nicht falsch, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich in 5 Jahren noch daran erinnern kann. So. Ich glaube, das Einzige, woran ich mich erinnern werde können, ist, das war nochmal der Film, für den Culkin den Oscar gewonnen hat. So, das war's
dann auch. Genau. Berechtigt?
Berechtigt, den Oscar?
Fandst du, es war so eine Oscar-würdige Nebenrolle? Oder?
Also ich fand seinen Charakter jetzt irgendwie so ein bisschen ambivalent. Ich glaube, ich war so ein bisschen Jesse Eisenberg. Also ich habe immer wieder Sympathien für ihn gehabt, aber auf der anderen Seite ging er mir auch immer wieder fürchterlich auf den Sack. Ich müsste mir jetzt tatsächlich noch einmal das Nominiertenfeld anschauen.
Ja, ich hab's gleich. Bester Nebendarsteller. Hier war Yuri Borisov. Das war der aus Anora, der Kahlkopf. Ne?
Ja,
Edward
ja.
Norton aus Like a Complete Unknown.
Ja.
Geschenkt. Guy Pearce in Der Brutalist, geschenkt. Jeremy Strong in The Apprentice. Den fand ich geil. Ich finde Jeremy Strong generell geil. Und natürlich Yuri Borisov.
Also ehrlich, war jetzt nicht das Stärkste.
Nee.
Die stärkste Kategorie, sag ich mal.
Ja, ich meine, Yuri Borisov, das ist jetzt kein Newcomer, denke ich mal. In Hollywood vielleicht, so auf der großen Bühne, ne, Mainstream. Aber ich fand ihn schon geil. Der war schon geil in Anora. Das war schon anders. Also der war auf jeden Fall anders als die anderen hier in der Liste.
Ja.
So, aber egal.
Ja, also aber bei den Hauptdarsteller-Kategorien bin ich schon eher in Verlegenheit gekommen, mir da jemanden auszusuchen, weil ich finde, Ralph Fiennes hätte es genauso verdient gehabt wie Colman Domingo. Aber egal, wir driften ab.
Safe, ne?
Und dann habe ich natürlich auch noch gesehen für die aktuellste Folge von A42, Green Room.
Ja, ja. Mega Film.
Geiles Kammerspiel, ey, immer wieder geil.
Ja. Ja, der leider viel zu früh verstorbene Anton Yelchin und ich glaube, der ist keine 30 geworden, ne?
Der war 27, ja.
Ja, siehst du, Club 27.
Ja.
Ganz tragischer Unfall, bei dem er ums Leben gekommen ist. Jetzt komme ich. Patrick Stewart auch in der Hauptrolle.
Captain Picard als Nazi.
Ja, als Antagonist vor allem, als Nazi, also Jean-Luc Picard und Charles Xavier, so seine populärsten Rollen und hier eben in Green Room ganz anders. Und das ist super. Ist einfach super, wie du schon gesagt hast, mega Kammerspiel, ne?
Ja, total.
Und witzigerweise spielt hier noch jemand eine, weiß nicht, nicht so sehr markante Rolle, ich kann mich gar nicht mehr so ganz erinnern, ein gewisser Callum Turner.
Oder ist er Ire, dann wird es wieder komisch ausgesprochen.
Nee, ist Brite. Ja,
Engländer. Ist
Brite.
Ja.
Fällt mir dieses Interview ein von Cillian Murphy, wo er sagt, I'm Irish. Er fragt ihn die ganze Zeit, ey, seid doch Briten. Er und Tom Hardy sitzen da nebeneinander und ey, wie ist denn das so in England irgendwie? Und er sagt nur so ganz in sich hineingemurmelt, I'm Irish.
Was ist denn mit Callum Turner? Was geht mit
dem? Ja, Callum Turner hast du vielleicht auch mitbekommen, ne? Der ist ist eine News so ein bisschen viral gegangen, dass das wohl Denis Villeneuves Top-Favorit ist für einen neuen James Bond-Darsteller.
Das ist halt krass.
Als neuer James Bond-Darsteller, so.
Mhm.
Die Gazetten titeln, wird er der neue James Bond, wie hier Filmstarts zum Beispiel, ne? Was schreiben die hier? Harry Potter. Nee, was? Wird er der neue James Bond? Fragezeichen Harry Potter? Nee. Harry Potter Star, doch, sie schreiben Harry Potter Star, interessant.
Ja, lol, ey. Ja, der hat in zwei Fantastic Beasts Filmen mitgespielt, ja.
Und ist er da sehr präsent?
Boah, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe den dritten Teil boykottiert und den zweiten Teil nur einmal gesehen. Er ist halt der Bruder der Hauptfigur, ne? Newt Scamander, aber nicht mal Newt Scamander
ist der Bruder,
Film Hauptfigur, so deswegen.
Ja.
Ja.
Okay, wenn du den dritten boykottiert hast, was machst du dann mit dem vierten, der jetzt irgendwie in Produktion ist?
Der kommt gar nicht.
Der kommt gar nicht, okay.
Die wollten ja eigentlich 5 Filme machen und der dritte ist schon so katastrophal ausgefallen, dass sie gesagt haben, okay Leute, sorry, aber das war's an dieser Stelle schon.
Die Tagline ist aber auch so dämlich irgendwie, the Secrets of Dumbledore.
Ja, ja.
Das dachte ich so, so ein bisschen B-Movie-like. Aber ich habe auch gestern erst da ein bisschen rumrecherchiert. Wie auch immer, Callum Turner, also gefällt mir der Bursche, muss ich sagen. Also mir gefällt er ganz gut. Mal gucken, was draus wird. Es passt auf jeden Fall so ins Muster, ne? Darf nicht zu berühmt sein, kein zu bekanntes Gesicht, aber sollte schon die gewisse Erfahrung mitbringen. Was ich interessant finde, wenn ich mir den so angucke, ne, vielleicht ist es auch so ein bisschen, uns auf eine falsche Fährte zu locken. Ja, pass auf, meine Theorie. Und das basiert auf nichts eigentlich, außer dass ich ihn hier so sehe. Vielleicht wurde das Gerücht gestreut, dass der Typ wirklich gecastet ist, so ein bisschen, und Denis Villeneuve hat was dazu gesagt. Aber in Wirklichkeit ist er so der Lead für den Antagonisten, für den James Bond Bad Guy und gar nicht für James Bond selber.
Oh. Er ist der neue Le Chiffre.
Le Chiffre. Ich mag Le Chiffre, ja.
Wie hieß denn nochmal der Typ, der von Javier Bardem gespielt wurde? In Skyfall war das doch, ne?
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Der hat doch so einen richtig Irren gespielt, ne?
Ja, einen ehemaligen MI6-Agenten halt, ne? Den ehemaligen Ziehsohn von M. So, das weiß ich noch.
Raoul Silva.
Aber ich fand das aber auch. Also, Skyfall wird so gehypt unter James Bond-Fans und auch unter Daniel Craig-Fans. Das ist der beste Daniel Craig, James Bond ist. Das mag ja sein, aber Silva fand ich, also da waren die Erwartungen viel zu hoch irgendwie, muss ich sagen.
Er saß halt größtenteils in dieser komischen Kapsel da fest, ne?
Ja.
Durchsichtigen Gefängnisfälle da das irgendwie.
James Bond-Bösewichte neigen doch immer irgendwie dazu, zu overacten.
Ja.
So ein bisschen. Und dann, weißt du, zieht er sich diese Prothese aus dem Hals und dann soll das noch irgendwie so sehr, sehr abstoßend, kriegt nochmal so eine abstoßende Wirkung, aus welchen Gründen auch immer, ne?
Ja.
Ja.
Vielleicht war deshalb, boah, wie hieß er denn noch gleich? Unser Däne da.
Mads Mikkelsen.
Vielleicht war er so geil, weil er so, der nicht so overacted, finde ich, als Le Chiffre.
Finde ich auch. Finde ich auch.
So ein Dude.
Ja. Ja. Er hat genau das Richtige mitgebracht für einen James Bond Bösewicht.
So ein dezentes Understatement irgendwie.
Genau. Ja. Natürlich europäischer Darsteller, ne?
Ja.
Und
ja gut, James Bond ist auch regelmäßig ein europäischer Darsteller, ne?
Klar. Aber so ein
aber ein Inselaffe, ne?
Ja, so ein englischer. Ja, aber ich meine halt kein Englisch Native Speaker, so,
ja,
ne?
Ja.
Das macht irgendwo noch den Unterschied. Und
ist da das jetzt so die neue Masche, Alter?
Ja, was?
Guck mal, wir hatten Mads Mikkelsen, wir hatten Javier Bardem und dann hatten wir Christoph Waltz, ey. Wir haben immer so Ausländer als Bösewichte jetzt gecastet.
Ja, aber das ist ja schon James Bond-Tradition eigentlich, ne?
Ach so, ja.
Ich darf an Gerd Fröbe erinnern.
Gerd
Fröbe? Ja, in Goldfinger war er ja auch sehr ikonischer. Also deutschstämmiger, sehr ikonischer Bad Guy, ne?
Ja, ich erkenne sein Gesicht auch instant, Alter. Also der Name hat mir jetzt nichts gesagt, aber sein Gesicht zählt, ja. Ja, total. Ey.
Christopher Lee war auch mal Bad Guy.
Wirklich? Nicht,
ja, Christopher Lee, der Mann mit dem goldenen Colt, meine ich.
Ah ja.
Und ich glaube, Christopher Lee, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist sogar gleichnamiger Mann mit goldenem Colt. Wie auch immer.
Ja.
Diese News, die musste ich auf jeden Fall hier loswerden. Und Calum Turner, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, ihr habt es hier zuerst gehört.
Ja.
Der erste Podcast, in dem ihr es gehört habt.
Und Da, bei Wikipedia könnt ihr auch schon nachlesen, dass der fest angekündigt wird. Ne? Der hat auch
stimmt. Stimmt, sehr gut. In sehr gut. Das hast du ja eben auch noch. Ja. Ja. Wikipedia weiß mehr als alle anderen. Ja.
Martin McFly kam aus der Zukunft, um uns das vorher mitzuteilen. Ne?
Ja. Aber in Eric Stolls Persona.
Ja.
Aus einem Paralleluniversum.
Ja. Eric Stolz kam aus der Zukunft zurück, ja.
Ja.
Der lustige Marty McFly.
Der deprimierte.
Genau,
der
deprimierte. Genau, ja.
Der Depri, der Emo McFly.
Genau. Er war quasi der Robert Pattinson des Back to the Future.
Ja.
Franchise. Ey, aber not gonna lie, ich mag den Emo Batman. Ich finde Robert Pattinson ist ein geiler Batman.
Ja, ich finde den auch gut.
Ein geiler, dunkler Ritter, obwohl ist er eigentlich eher wieder so der Detektiv.
Ich finde den auch gut.
Ja.
Jetzt haben wir 8 Möglichkeiten gehabt, um überzuleiten. aber ich wollte eigentlich noch Calum Turner, den habe ich tatsächlich am präsentesten in der inoffiziellen dritten Staffel von Band of Brothers.
Masters of the Air,
ja. Ja, leider eine Serie, die so ein bisschen arg vor sich hingedümpelt ist. Sehr hochwertig produziert, sehr so hochwertig wie die Geräte von Apple selbst. Nein, also ja, schon nicht zu vergleichen mit Staffel 1 und 2 von Band of Brothers. Also viel mehr Hochglanz noch, ne? So auch was CGI angeht und so, das meine ich, ne? Viel cleaner inszeniert, gar nicht so rough und dirty wie diese Soldat James Ryan Ästhetik, die ja probiert hat, Band of Brothers noch mitzunehmen, ne?
Ja.
Und das ist hier leider nicht mehr so. Ja. Aber trotzdem habe ich mich auf die Serie gefreut, muss ich sagen. Ich war schon ein bisschen gehypt, als das angekündigt wurde, ne? So als Tom Hanks und Spielberg-Produktion. Ja. Und Hype ist nämlich das große Stichwort. Ich habe vor wenigen Wochen, und jetzt kommen wir nämlich wieder zu unserem Cold Opener zurück, habe ich mal so bei Wow reingeseppt, da gucke ich ab und zu einfach in die Rubrik Live, ne? Und dann läuft da Live-Programm, Live-Serien auf verschiedenen Sendern, Live-Filme, Live-Sports-Broadcast, also so Übertragungen. Und da habe ich halt einfach mal so reingeguckt, ne? Und Game of Thrones lief und irgendwie so sechste Staffel und ja, es muss irgendwie eine der Folgen gewesen sein, kurz nachdem Jon Snow irgendwie wieder zum Leben erweckt wurde, ne? Ja. Oh, my watch has ended. Ja. So, ne? Dieses, ja, und dann verlässt er halt eingeschnappt die Burg, ne?
Ja.
Und, oder die Schwarze Festung. Schwarze Festung war es, glaube ich, ne? An der Mauer, das, ja. Und, dann ist mir eingefallen, wie krass wir uns eigentlich den Kopf zermartert haben, während Game of Thrones lief und rund um die Herkunft und das Schicksal von Jon Snow, ne? Und vieles davon, ich krieg's gerade auch nicht mehr so ganz zusammen, vieles davon wussten ja Buchleser, die waren schon so ein bisschen, so einen Wissensvorteil hatten die ja. Aber die meisten Sachen, tatsächlich auch so die Herkunft von Jon Snow, ich glaube, das ist ja bis heute literarisch, hat das ja keine richtige Basis, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich kann mich auch irren, ist auch jetzt gar nicht so wichtig. Ich find's eher spannend, die Fragen oder die Theorien, die wir so rundherum immer irgendwie gesponnen haben und tatsächlich auch, ich meine, klar, so rückblickend, auch jetzt, wo ich es gerade noch mal gesehen hatte, da wurde schon mit allen Mitteln der Kunst wurde schon so gearbeitet und allen Mitteln des Handwerks, dass es eigentlich unmöglich war, dass Jon Snow jetzt gestorben ist, ne? Ach so, übrigens, wir spoilern hier ziemlich viel, was Game of Thrones angeht. Ja, aber das sollte klar sein. Genau, und ich meine, das hat natürlich auch einen Hype aufgebaut. Ich kann es jetzt auch gar nicht mehr hundertprozentig sagen, ob da irgendwie eine Staffel, also ob das so ein Staffelfinale war. Oder war das zu Beginn einer Staffel, dass da Jon Snow zurückgeholt wurde? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Boah. Nee.
Weiß nicht mehr, ne? Ich meine auch,
es war irgendwie Staffelfinale oder so?
Möglich. Ja. Das ist das ist irgendwie Staffel 6 die letzte Folge war oder vorletzte Folge und er dann quasi, der wurde ja von einem seiner eigenen Leute, glaube ich, abgestochen, ne? Und dann, gleich zu Beginn der nächsten Staffel hat ihn ja hier die rote, schrumpelige Magierin hat ihn ja dann zurückgeholt, ne?
Melisandre,
genau. Mit ihrem Tarnkettchen.
Ja.
Tarnamulett.
Ja.
Ja, und ich meine, das Gleiche gilt natürlich auch, wie ich es gerade schon angedeutet habe, für die Herkunft von Jon Snow. Was haben wir uns da irgendwie den Kopf zerpflückt irgendwie? Was, also, nee, das kann gar nicht sein. Er kann kein Targaryen sein oder dann doch. Und er hat ja keine blonden Haare, ne?
Ja.
Und, aber ich hatte es alles schon wieder vergessen. Und ich muss sagen, der ein oder andere epische Moment oder den ich auch so viel epischer abgespeichert habe, war jetzt so beim Rewatch auch gar nicht mehr so großartig, ne?
Ja, also ich habe die Serie ja nur einmal gesehen, aber ein paar Szenen habe ich bis heute im Kopf. So die, was die, wie hieß es, die Schlacht der Bastarde, glaube ich, ne?
Ja.
Die rote Hochzeit. So, ja. So Kram einfach, das ist schon klar. Alles geil. Oder wie das, wie das Arschloch Jeffrey da so am Verrecken liegt im Schoß seiner Mutter, ey.
Ja. Die rote Hochzeit, gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, das war auch so ein Moment, da hat die Serie, das war Staffel 3 oder 4, meine ich, da hat die Serie komplett den Hype gekriegt, ne?
Ja,
durch
ja.
Die rote Hochzeit. Das war dann so, da hat auch der allerletzte mitbekommen, wie viel Spaß diese Serie machen kann, dadurch, dass kein Charakter sicher ist, so, ne?
Ja.
Und ich denke, das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, ne?
Ja. Weißt du, was übrigens geil aber, ist?
Ja.
Das ist jetzt wieder so ein bisschen mein Hype. Ich kann Game of Thrones endlich bald mal rewatchen. Denn HBO kommt endlich nach Deutschland.
Oh ja,
gut, seit dass heute, du sagst. Also wir nehmen am 3.12. ja. auf. Seit heute ja. steht fest, dass es am 13. Januar losgeht. Und
ja.
ich glaube, ihr könnt es schon ab 6 Euro haben. Übrigens, gut. HBO, ihr kriegt eine kleine Rechnung von mir für die Werbung. Aber gut, das heißt, ich werde es mir holen, weil ich habe mal wieder Bock auf Game of
ja.
Thrones.
Ja, ja. Mega gut, dass du es ansprichst. Ich habe das heute auch gelesen. Ja. Es startet in der, die Meldung, die ich gesehen habe, war in der Dachregion, ne? Also Deutschland, ja. Österreich, Schweiz
ja.
ist ab Januar dran. Ich dachte, ja. hey, das habe ich heute relativ früh gelesen. Da war ich, glaube ich, noch nicht richtig wach. Gut, dass du es wirklich gerade ansprichst, weil ich ja. Ich habe es gar nicht so richtig verarbeitet und dachte so, hä, was habe ich denn da gerade gelesen eigentlich, ne? Und ja.
Bis zum Fick bin ich sehend.
Ja, ja. Ey, das, ja, lange drauf gewartet. Nee, also nicht nur Game of Thrones, ihr könnt euch da noch eine Menge andere Hype-Serien abholen.
Ey, Junge, ohne Scheiß.
Aber ne? die Frage ist natürlich, wenn ich hier so durch meine Liste durchgucke, klar, Breaking Bad war noch so ein bisschen, ist so einer das war noch so die Anfänge dieser ganzen Spekulations-, Cliffhanger-, Hype-, ja, wie soll ich sagen, dieser Philosophie, sag ich mal, ne, dieses ganzen Themas rund um,
wie hypen wir Serien?
Ja, ja. Ich muss jetzt, mir ist gerade der Name nicht eingefallen, The Walking Dead war noch so ein Ding, muss ich sagen.
Ja, ja, da habe ich so hart drüber philosophiert mit meinen Geschwistern und meinem Cousin, ey.
Ganz genau. Hast du es auch mit True Detective so gehabt?
Habe ich gar nicht geguckt, ne.
Okay, die erste Staffel, da war natürlich der Fokus sehr,
ist das die mit Woody Harrelson?
Genau, mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey.
Muss ich eigentlich gucken? Ey, die beiden Brüder, Junge, eigentlich muss ich das gucken.
Genau, die beiden verkappten Stiefbrüder.
Vielleicht auch nicht, niemand weiß
es. Ja, sie beide wissen es auch nicht und reden gerne mal öffentlich drüber.
Sie vermuten es eigentlich schon, ja.
Sie vermuten, also es kann sein, heißt es, glaube ich, ne? Ja, aber was ein, also ich meine, da war der Hype weniger, wie geht so die nächste Folge? Was haben wir hier für Gaps, die geschaffen wurden in der Folge davor? Und also wir haben uns weniger Gedanken darüber gemacht, was ist mit diesen einzelnen Figuren, sondern eher da war es ja mehr so die Stimmung bei True Detective Staffel 1. Mhm. Ne? Es war so die Stimmung, es war so die Chemie der Figuren untereinander, also dieser beiden Figuren, ne?
Ja.
Von Woody Harrelson und McConaughey gespielt und ich glaube, das hat so einen großen Teil des Charmes und das ist so das Alleinstellungsmerkmal dieser Serie, würde ich sagen, für mich jetzt. Also ja. Da ging es auch gar nicht großartig, ich meine, die suchen in der über einen großen Zeitraum hinweg, da hast du dann auch viel mit verschachtelten Zeitebenen, spielen sie da in der ersten Staffel. Und sie sind auf der Suche nach einem Killer, ne? Nach einem Serienkiller. Und The Yellow Knight oder so hieß der, glaube ich, der gelbe König, irgendwie so. Mhm. Und das war aber gar nicht so das Ding. Es war tatsächlich eher so, das Berührende war schon eher das Schicksal der beiden, ne? Ob die Serie überleben, erinnere ich mich. Also, dass es nicht hier plötzlich zu einem unerwarteten Serientod kommt, ne, der beiden. Das war eher Das, ja. Und by the way, auch eine HBO-Serie. Aber wir waren ja bei The Walking Dead, ne? Da hat es mich tatsächlich so ein bisschen verloren, muss ich sagen.
Ja, also ich kenne gefühlt keinen, der die Serie zu Ende geguckt hat.
Ja.
Ich glaube, ich habe so bei ich habe irgendwie aufgehört, als Angela Kang irgendwann wieder angekommen ist, so Staffel 9 oder spätestens 10 habe ich aufgehört irgendwann, weil.
Nee, so weit habe ich auch nicht.
Nicht mehr so gereizt.
Ja. Aber ganz signifikant, glaube ich, hier auch, ne? So diese Folge, Cliffhanger. Der erste Auftritt von Negan, ne? Das war, glaube ich, auch so ein Ding, was so einen Raunen in der Serienlandschaft verursacht hat. Oder da ist ein Raunen durch die Serienlandschaft gegangen. Hier wurden zwei, ich meine Staffel 7 war das, das Staffelfinale, aber ich leg mich nicht drauf fest.
Ich glaube 6.
Ja,
ich glaube.
Ja. Letzte Folge, letzte Szene, ein neuer Antagonist tritt auf.
Die knien alle im Dreck vor ihm.
Knien alle im Dreck. Er schlägt zwei Leute von den Hauptprotagonisten der Serie tot.
Ja.
Und du weißt nicht, wer es ist. Und
da weiß ich aber echt, dass die Leute pissig waren, ey.
Da waren einige pissig, ja. Ich war irgendwie so zwischen wütend, traurig und enttäuscht. Irgendwas dazwischen, ja. Und angsterfüllt, ja. Oh mein Gott, Negan, nein. Ja, aber ey, dieses Jahr hatten wir auch, so mit Adolescence etwas, was auf einer gesellschaftlichen Ebene irgendwie voll den Hype verursacht hat, ne. Also das ist auch so schnell im Mainstream drin gewesen. Und hat halt auch gezeigt, so dass in so einer Miniserie von 4 Folgen mit einem sehr uniken inszenatorischen, mit einer sehr uniken Inszenierung hat uns gezeigt, was für einen Einfluss das so auf den Mainstream und eben auf die Gesellschaft haben kann, ne? So zum Nachdenken, zum drüber reden. Ich weiß noch, ich habe auch viel bei der Arbeit über die Serie gesprochen tatsächlich, weil öfter mal aufgekommen, ne?
Ich habe aber auch beides tatsächlich gehört, also
ja.
Leute, die sich eher auch freizeitlich damit beschäftigen, so wie wir zum Beispiel oder wie du und die Branche, sag ich jetzt mal, mit die Leute aus der Branche, mit denen du zu tun hast, die fanden das wahrscheinlich schon alle geil. Also ich glaube, wir haben uns alle abgefeiert, aber meine Schwester, wenn ich mich nicht irre, hat mir, glaube ich, erzählt, sie fand das irgendwie anstrengend, dass die Folgen alle in so einem One-Cut inszeniert wurden. Ja.
Spannend.
Ja, aber ich glaube, wenn du nicht so deep da drin bist, und das ist sie jetzt halt einfach nicht, weil sie sich jetzt nicht so richtig mit Behind the Scenes und so beschäftigt, vielleicht kannst du das nicht so krass würdigen, wenn du keine Ahnung hast, was für ein unglaublicher Aufwand dahinter steckt, ey. Wenn du so eine ganze Folge teilweise, ich meine, die waren ja teilweise bei Take, weiß nicht, 12 oder so gefühlt. Das ist ja Wahnsinn, ey.
Ja, aber es muss ihr ja aufgefallen sein. Also sie muss es ja wirklich, bei mir ist es ja manchmal so, ich gucke, also wenn es ein Film ist oder eine Serie, wo plötzlich ein One-Take ist, dann kann es auch sein, dass ich das erst nach 1, 2, 3 Minuten merke. Ich sage, hey, Moment mal, es gab jetzt schon länger keinen Schnitt mehr, was geht denn hier ab?
Ja.
Ne? Da gibt es auch eine Folge in True Detective Staffel 1, die hat auch einen sehr krassen One-Take. Und das ist mir dann auch erst irgendwie nach einer Zeit aufgefallen, weil man dann feststellt, ah krass, die Kamera bewegt sich die ganze Zeit, guck mal, sie bewegt sich, sie verfolgt.
Ja.
Und klar, das war jetzt so, bei Adolescence war das mit dem One-Take nochmal so ein zusätzlicher Nerd-Info. Für wirklich irgendwie so Technik-Nerds, ne? Andere Filmschaffende, ne? Ist klar. Sie haben es auch ein bisschen in die Vermarktung mit reingepackt, aber.
Total. Ja, klar.
Ich glaube, hier war ja der Inhalt, was eher so für auf der einen Seite für Bestürzung gesorgt hat und auf der anderen Seite eben so einen kleinen Hype ausgelöst, ne?
Ja.
Und
ja, also bevor wir zu weit gehen, ich wollte auch nochmal reinspringen. Also mir fällt das schon öfter auf, wenn du so Tracking-Shots, also beziehungsweise irgendwann kommt ja so der Übergang von Tracking-Shot zu One-Shot, ne? Plansequenz. Mhm. Weil ein normaler Tracking-Shot, der wird ja jetzt wahrscheinlich auch kaum länger als eine Minute sein oder so. Aber dann fällt mir es irgendwann auf, weil mir ist aufgefallen, dass die Kamera total oft irgendwie eher statisch ist, ne, heutzutage. Mhm. Also, ich weiß nicht, das ist, oder vielleicht ist das einfach nur die Handschrift von ganz speziellen Regisseuren, aber zum Beispiel so ein Spielberg, bei dem merkst du immer so, der möchte jeden Schuss bis zum Maximum auskosten. So, deswegen werden ganz oft Charaktere getrackt oder das Set wird so aufgebaut, dass die Kamera nicht nur minimal bewegen muss, aber maximal viel zeigen kann. So, das findet heutzutage leider gar nicht mehr so viel statt, habe ich mir das Gefühl.
Ich habe vor vielen Jahren habe ich mal ein Video zu dem visuellen Stil, den Spielberg gerne so nachgeht, habe ich mal gesehen und ich meine, da wurde auch so das so beschrieben, dass sie gesagt haben, Spielberg arbeitet super gerne mit so Mini-Plansequenzen.
Ja, Mann,
total. Also, dass er viele Plansequenzen so aneinander schneiden kann oder sie nutzt, um irgendwie in eine Szene reinzukommen bei einem Ortswechsel oder eben aus einer Szene wieder rauszukommen, ne? Dass er da auch so kleine Plansequenzen drin hat tatsächlich. Ja. Wo du gerade gesagt hast, Tracking-Shot, da war ich direkt auch in so einem Spielberg, in so einer Spielberg-Sequenz, wo beispielsweise eine Figur verfolgt wird, dann kommt sie an den Tisch, da sind noch drei andere Figuren, dann sprechen die darüber. Dann zieht die Kamera auf, hat irgendwie alle vier im Bild und dann gibt's vielleicht mal einen Schnitt oder so, ne? Ja. Aber alles sehr bewegt, sehr dynamisch, ja, das stimmt schon.
Ja, oder Tarantino, ne? Du kennst die Szene.
Tarantino.
Hier, Vincent Vega und Jules Winfield laufen in diesem Hotel, wo sie ganz am Anfang im Film sind, so. Die laufen so die Flure runter und die Kamera schwenkt so durch die Flure und beobachtet die beiden auch mal so aus der Ferne, aber es gibt keinen Schnitt, so die Kamera bleibt halt, ne? Sowas finde ich einfach geil irgendwie.
Ja.
Wie sie da stehen und sich über Fußmassagen unterhalten.
Ja, eben. Ja, sie haben ja noch Zeit, sie sind zu früh dran.
Genau.
Tatsächlich aber auch bei Pulp Fiction ist vielleicht nochmal besonders, weil weniger Knete, ne? Und dann muss man halt kreativ werden. Muss halt gucken, wie du irgendwie den Zuschauer für ihn so einen visuellen Anreiz schaffst, ohne irgendwie einen Hubschrauber zu benutzen oder, keine Ahnung, Kamerakran, der da irgendwie aufwendig aufgebaut werden muss und keine Ahnung was alles, ne? Also die technischen Möglichkeiten sind ja unendlich, ne? Mhm. Aber das ist ja das Geile am Filmmaking, mit kleinen Mitteln Großes zu erreichen.
Ja.
Total. Aber, ganz anders, ne, bei deinem großen Hype-Ding, womit du dich ja jetzt hier auf dem YouTube-Channel auch viel beschäftigt hast. Oh, und ich meine, ich könnte jetzt hier noch viele andere Serien nennen, ne? Das Damen-Gambit hat, glaube ich, auch einen gewissen Hype ausgelöst durch Anya Taylor-Joy, auch durch ihre fantastische Darstellung dieser Schachspielerin und ich weiß, das war auf jeden Fall viel Gesprächsthema. House of Cards war so ein Ding. Black Mirror ist es ja regelmäßig, ne?
Ja.
Ob da jetzt so ein Hype gleich mitschwimmt, also ich muss sagen, ist schwer zu sagen. Genau, noch bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Ding kommen, ne? Game of Thrones, hallo? Game of Thrones sage ich, Herr der Ringe, die teuerste Serie aller Zeiten, ne? Und
kein Mensch spricht darüber, ey.
Kein Mensch spricht darüber, kein Mensch interessiert es. Ja. Wahrscheinlich ist es echt so, das habe ich ja hier auch schon mal so ironischer oder sarkastischerweise gesagt, Jeff Bezos ist riesen Herr der Ringe-Fan und hat sich gedacht, lass ich doch jetzt produzieren einfach, ist doch kein Thema. Hauptsache, ich habe eine Serie, ne? Also so abwegig ist das gar nicht, wenn man sich das Endprodukt anguckt. Mhm. Also nur, damit ihr es nochmal wisst, die haben Amazon hat 250 Millionen für diese Lizenz ausgegeben.
Ja.
Und da dürfen sie noch nicht mal alles aus dem Herr der Ringe-Kosmos anfassen.
Ich glaube, die dürfen das Silmarillion gar nicht nutzen oder so, ne?
Sie dürfen das, und haben so seltsam drumherum geschrieben, glaube ich, ne?
Ja.
Und plus 250 Millionen Dollar für die Produktion der ersten Staffel.
Ja.
Kein Mensch redet darüber. Es ist wirklich so, im Begriff von vor sich her dümpeln, diese Serie. Und dann sind auch noch so, stümperhafte Fehler drin, Filmfehler drin, CGI-Fehler drin, irgendwie, also Copy-and-Paste Fehler, die einfach sehr peinlich sind, finde ich, für so eine, ja, also nur mal so als Beispiel, ich weiß nicht mehr in welcher Folge oder was auch immer, da war aber irgendwie so eine große Menschenmenge und man sieht in einzelnen Szenen, ey, da haben die Artists oder die Grafiker haben dann quasi nur Copy und Paste einzelne Menschenmengen dupliziert, so, ne? Und du siehst, dass da, ja, das ist einfach bitter, das ist sowas. Ein bisschen faul, ne? Ey. Ja, und das hast du tatsächlich mehrfach irgendwo in dieser Herr der Ringe-Serie. Also mir ist nichts Highlight, kein Highlight irgendwie hängen geblieben, muss ich sagen. Und da ist natürlich, und das war ja riesig gehypt, ne? Das war riesig gehypt. Jeder hatte Bock drauf, jeder hat sich drauf gefreut. Wobei ich muss sagen, der Soundtrack, der Score ist ein bisschen hängen geblieben. Auch die Intro-Musik so. Aber sonst nicht viel. Boah,
nee. Apropos, ne?
Ja.
Ich glaube, ich habe bei Game of Thrones kein einziges Mal das Intro geskippt, ey, weil ich das einfach so abartig geil finde, dieses
ja.
Intro. Ey.
Ja, ja.
Und das hat ja ein Deutscher komponiert, ne? So ein Dude hier aus dem Rheinland, irgendwo kommt der her.
Genau.
Mit einem
Bochum, glaube ich auch, ne?
Ja, ich muss noch mal gucken. Also er hat auf jeden Fall einen Namen, den ich jetzt aus dem Gedächtnis ehrlicherweise nicht aussprechen kann.
Ramin Djawadi.
Ramin Djawadi, genau. Ja. Duisburg oder so? Ja, Duisburg.
Irgendwie so.
Duisburger ist er, aus Rheinhausen. Und ja, das ist schon geil, ey. So ein Dude halt hier vom um die Ecke.
Ja, und ein Padawan von Hans Zimmer halt, ne? Also.
Ja, genau, der arbeitet für seine Produktionsfirma.
Der hat, glaube ich,
Remote genau, Control Productions, sehe ich gerade.
Ah, sieh an. Ja, Ramin Djawadi, der hat für viele HBO-Produktionen sehr markante Scores geschrieben, Intro, Titelmelodien. Da fällt mir auch noch mal, und dann kommen wir jetzt auch gleich zum eigentlichen Ding, Westworld, sehr schönes Intro. Ah, ja. Sehr schön inszeniert, sehr schön grafisch und die Musik wundervoll. Habe ich sofort im Ohr. Wirklich wundervoll.
Ja, auch so ein Ding, ne? Was auf. Ey, ohne Scheißen, ich weiß gar nicht, wie der Januar bei mir werden soll. Ich habe so viele, ich habe so viele Serien verpasst, weil ich ehrlicherweise mir einfach. Ich war immer zu geizig für Wow oder konnte es mir nicht leisten oder beides so. Ey, was ich da alles nicht gesehen habe, ne? Westworld, House of the Dragon, Succession. Wie hieß die noch hier, die du immer geguckt hast mit diesem Hotel, wo Reiche da abhängen mäßig?
Hotel, wo Reiche abhängen?
du hast immer den Score vorgespielt, weil es so ein geiles Intro war irgendwie.
Ach, mit Jennifer The White Lotus.
Ja,
The White Lotus. Ja, das ja, ja, auch, unbedingt.
Ja, habe ich alles nicht. Also Succession da ist vielleicht sogar ganz oben auf meiner Liste. Obwohl,
nee, sehr schön.
Erst rewatche ich einmal Penguin und dann kommt
es. Ja. Das hört
Penguin
man doch
gerne. Penguin kannst du auch mal zu Ende gucken, mein lieber Freund.
Das oh ja, geil, oh ja. Oh Mann, ich darf es doch gar nicht sagen, Niklas. Du, ich bin schon wieder bei Pluribus, bin ich doch schon wieder abgedriftet.
Ah.
Ich habe schon wieder die vierte Folge wartet schon wieder auf mich. Und ich habe mich riesig drauf gefreut, ne? Die neue Vince Gilligan-Serie. Ey Leute, was ist los, ne? Pluribus, und sie ist echt super. Sie ist wirklich gut.
Ah ja.
Und das Marketing war so zurückhaltend, würde ich sagen,
total,
dass da gar kein richtiger Hype entstehen konnte. Und trotzdem habe ich mich sehr drauf gefreut, aber
Naja, der Hype ist so ein bisschen dadurch entstanden, dass sie einfach da oder dass die Presse damit geflext hat, dass diese Serie 100% hatte bei Rotten Tomatoes.
Ach, stimmt.
So, das war der PR-Flex, den die hatten. So. Die mussten da gar nicht für werben, das hat die Presse erledigt. So.
Ja, und Social Media halt, ne?
Und Social Media. Ja. Apropos Social Media, ne? Weißt du, was ich immer geil finde? Wenn Serien einen Hype kriegen und so nach 2-3 Wochen fangen die Leute dann an, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich gehypt haben.
Mhm.
Und dann wird der Hype dafür kritisiert. So, zum Beispiel als damals Dahmer auf Netflix rauskam, ne, was haben die Serie alle abgefeiert? Und dann so nach 2 Wochen kam auf einmal so, ja, was feiert denn ihr da eigentlich, ey? Der Typ hat Menschen gefressen, ihr Freaks.
So. Ja. Ja, man ist wahrscheinlich mit diesem Hype so reingeschwommen, ja, in die Serie, ne? Ja. Und ich weiß tatsächlich auch noch, als ich so die ersten 2 Folgen dann gesehen habe, ich weiß nicht, die war, glaube ich, komplett, die Staffel war komplett draußen,
ja, glaube ich, bei Netflix. Glaube ich, ja.
Und ich weiß noch, nach der 2. Folge oder so dachte ich, Alter, das macht aber überhaupt keinen Spaß, irgendwie die Serie zu gucken. Was für ein neues Gefühl ich da hatte, so dass ich mir dachte, wow, ich will es irgendwie nicht weitersehen, aber irgendwie will ich doch wissen, wie es zu Ende geht, ne? Aber den Typen da noch weiter zu begleiten.
Wie hieß der junge Mann denn nochmal, der ihn gespielt hat? Peter Evans? Evan Peters?
Ja,
Peters.
Ja, Pete Evans, irgendwie so, ja. Evan Peters, ja.
Ja. Der hat es doch einfach verdammt gut gemacht, ey, ohne Witz. Also der hatte schon eine Aura, sonst wären die ganzen Männer ja nicht auf ihn reingefallen. Aber du dachtest ja auch so, ey, was für ein übelster Creep ist das eigentlich so.
Ja, ey, und Evan Peters darf man jetzt ja auch keinen Vorwurf machen.
Nein, der hat das Drehbuch perfekt umgesetzt.
So. Er hat es, genau, wahrscheinlich sehr perfekt umgesetzt und hat halt alles schauspielerisch gegeben, dass es dann so ein Backlash gibt.
Ja, total.
Und die Frage war ja eher, was darf diese Unterhaltung, ne? Wie weit darf diese Unterhaltung gehen? Das war eher, denke ich mal, so um es ganz runterzubrechen, war das eher die Streitfrage. Und jetzt hatten wir es ja mit Gien, Ed Gien.
Ja, die fand ich aber auch fürchterlich, ganz ehrlich. Das war geschmacklos hoch.
Dazu gerne auf dem YouTube-Channel das Video von Niklas nachholen.
Kleiner Rant.
Dann wisst ihr es ganz genau, ja, worin sich diese beiden Serien unterscheiden oder in der Qualität der Recherche und Inszenierung, ne? Ja, aber Netflix neigt ja gerne dazu, zu polarisieren mit einzelnen Produktionen. Also es können sie wirklich gut, mal im positiven, mal im negativen Sinne, wie wir es gerade hier festgehalten haben.
Boah, kannst du dich noch damals erinnern, das war auch wieder so ein Punkt, ne? Sorry, dass ich dir jetzt unterbrochen
habe. Ja, alles gut.
13 Reasons Why, Alter, Hannah Baker, das war genau so eine Geschichte.
Ey, da musste die letzte Folge doch umgeschnitten werden, oder?
Sie haben ihre Szene in der Badewanne, haben sie rausgeschnitten oder beziehungsweise beschnitten.
Ja. Ich glaube, die schnellen Zuschauer hatten es noch gesehen.
Ich habe es noch gefühlt.
Ja, sehr, sehr interessant, dass du das nennst, ja. Also, man könnte sagen, Netflix ist auf jeden Fall, die bohren schon gerne nach irgendwie, also.
Übelst, ey.
Ja. Die lassen es nicht gut sein, wenn es darum geht. Oder sind da auch sehr konsequent, könnte man sagen, ne?
Oh ja.
Wenn es darum geht, die Dinge richtig ungeschönt zu erzählen, kann man schon sagen. Die, ja. Netflix ist schon so ein bisschen Vorreiter. Ja.
Kann man sagen.
Ich muss ja sagen, aus journalistischer Sicht ist ja nicht verkehrt, tatsächlich so eine Philosophie zu fahren, ne?
Mhm.
Aber dadurch dann eben, die Verschmelzung zwischen Unterhaltung und Hype ist dann immer ein bisschen fragwürdig, ja. Und jetzt kommen wir aber mal zu der, wo ich jetzt eben schon so weit ausgeholt habe. Weil die erste Folge, so viel weiß ja sogar ich, ne? Die erste Folge der 5. Staffel Stranger Things fängt ja schon mit einem krassen Paukenschlag an. Das weiß ja sogar ich, dass das anscheinend für viele Fans sehr überraschend kam, was da gezeigt wurde. Ich glaube, vor 2 Wochen oder so wurden die ersten 5 Minuten der ersten Folge schon mal rausgehauen, ne? Bei YouTube. Kann das sein?
Ja.
Ja, deshalb. Also, ich habe nur einen Breakdown dazu gesehen, CGI-Breakdown. Also quasi Corridor Crew hat sich über das CGI in der Folge oder in dieser ersten Sequenz unterhalten. Mhm. Und Ja, Stranger Things begleitet uns, glaube ich, auch schon seit 10 Jahren oder was, ne? Und so ich habe ich habe damals die erste Staffel gesehen. Du bist ein riesen Stranger Things Fan. Hol uns mal ab. Was ist da los? What's about Stranger Things?
Oh, also man muss ja leider, was heißt leider? Ich muss sagen, die Serie hat irgendwann so ein Shift durchgemacht, aber das ist mir zu Anfang gar nicht so krass aufgefallen. Das fiel mir erst auf, als ich dann neulich die ganzen Videos erstellt habe. Ich meine, am Anfang war Stranger Things so, 4 Jungs im Alter von, weiß ich nicht, wie alt waren die, 11 oder so, sitzen im Keller und spielen den ganzen Tag D&D und nerden rum und so. Und dann verschwindet ja der kleine Will im Upside Down in der Schattenwelt. Ja. Und sie nutzen so ihr Dungeons and Dragons Wissen, um da alle möglichen Monster zu benennen und so und um dem Einhalt zu gebieten. Und das hatte einfach Charme so. Das war einfach geil. Das hatte so ein Flair von Stand By Me und E.T. und so. Und alle Welt hat es geliebt. Aber so mit Staffel 3 kam dann so ein bisschen so der Einzug, dass sich das schon geändert hat dann, ne? Weil da ging es dann auf einmal nicht mehr um den kleinen Jungen, der verschwunden war in dieser Kleinstadt mit so einem relativ beschränkten Personenkreis, sondern ab Staffel 3 waren dann so Russen dabei, weißt du? Da waren auf einmal die Russen die Bedrohung. Und in Staffel 4 wurde es dann ja noch weiter ausgebaut und so.
Aber die hatten dann wahrscheinlich auch, hatten die nicht was mit diesem Kraftwerk zu tun?
Ja, ja, ja.
Ja, okay.
So, dann war es auf einmal Russen und dann betraf es gefühlt auf einmal die ganze Welt. Und irgendwo in diesem Prozess hat die Serie dann für mich so diesen Charme verloren, den sie am Anfang noch hatte. Also verstehe mich nicht falsch, das Produktionsniveau ist jetzt immer noch nicht schlecht und irgendwie hypt gerade alle Welt diese Staffel 5.1. Ich habe da so meine Bedenken noch.
Ah ja.
Ja, weil es
darf ich kurz dazwischen fragen?
Ja.
Wie, du hast jetzt schon gesehen, ne?
Ja, ja.
Die ersten 4 Folgen?
Ja.
Okay. Und dann irgendwie, ich glaube zu Silvester und im Januar oder was? Oder nur zu Silvester kommen dann die?
Zu Weihnachten kommen nochmal 3, am 26. oder 25. Ja. Und Neujahr kommt dann die letzte Folge. Und dann ist finito.
Okay.
Ja.
Okay, dann frage ich gleich nochmal weiter, weil ich lausche deine Ausführung.
Ja, also wie gesagt, zu Anfang ging es noch richtig geil. Okay, eigentlich geht es auch bis Staffel 4 noch so um diese 80er-Nostalgie. Ne? Du hörst dann dort Metallica und Queen und wie sie alle heißen. Und die gehen ins Kino und haben ihre geilen Klamotten an und so weiter und so fort. Überall Anspielungen auf Filme. Nicht nur in den Dialogen, sondern auch visuelle Zitate, Kameraeinstellungen werden aus Filmen übernommen und so. Das war einfach alles irgendwie geil.
So. Und darf ich ganz kurz was dazu sagen?
Ja, ja.
Und ich glaube, das hat mich schon an der ersten Staffel so ein bisschen gestört.
Ach, du fandst das nicht geil?
Das fand ich ein bisschen alles so too much irgendwie.
Okay, ja, ja.
Ich meine mich so dunkel an so Gedanken erinnern zu können, dass ich mir so dachte, ey, ja, okay, ich habe ja gecheckt, dass ihr Retro sein wollt irgendwie so. Ich hab's doch verstanden, warum. Aber es spielt das in den 80ern?
Ja, klar.
Das spielt in den 80ern,
ja,
ne?
Ja,
okay, ja. Ja, aber das, was du jetzt eben beschrieben hast, so dieser Werdegang, das hatte ich schon irgendwie, glaube ich, das hat mich so ein bisschen, ja, mir fehlte so dieses, aber egal, nee, ich will dich gar nicht unterbrechen.
Ja. Nee, pass mal auf, das wird ja noch besser, ne? Also
ja.
Gut, ich meine, wenn dir so diese 80er-Ästhetik und so eh nicht gefallen hat, dann ist das ja egal, aber für mich war das ja so einer der Hauptgründe, diese Serie abzufeiern. Und irgendwie hat die Serie auch so ein bisschen die 80er-Jahre so ein bisschen wiedergebracht. Ich meine, die waren jetzt nie wirklich weg aus dem Kino, ne? Aber so in den letzten 10 Jahren gab es schon echt viel 80s, ey. So Wonder Woman und so ein Scheiß alles. Aber in Staffel 5 existiert das alles nicht mehr. So, da spielt das alles gar keine Rolle mehr, weil das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das geht schon aus den Trailern hervor. Hawkins, also das Städtchen, wo sie da alle leben, ne, das ist ja in der 5. Staffel so eine Quarantänezone. So keiner darf rein, keiner darf raus. So, vom Militär abgeriegelt. Das heißt,
under the Dome.
Ja, genau. Die leben in so einer Bubble, in so einem Dome. Das heißt, da geht keiner mehr ins Kino. Die Schule spielt kaum noch eine Rolle. Da gibt es kaum noch Musik, so.
Selbst wenn Popkultur dann, existiert
ja,
nicht
die
mehr.
Ja, genau, die Popkultur wurde eliminiert, Alter.
Ja.
Die Staffel 5, ohne Scheiß, die ersten 4 Folgen, wenn du Krieg der Welten geil fandest, dann kannst du es gucken, weil es ist genau das. Es ist nur noch Krieg der Welten.
Ja, und diese erste Sequenz, ne, die ist ja auch so ein Overkill an CGI, De-Aging, ne?
Also ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt Unterschiedliches gehört, weil ich hab im Internet irgendwie gelesen, dass. Jetzt sehe ich es gerade, hier Wikipedia. Die haben tatsächlich einen anderen Jungen gecastet. Das ist,
ach.
Ja, die haben ihn nicht de-aged.
Ach krass.
Ja.
Einen, der dem, was ist er, wie heißt er? Will? Ist das Will?
Genau. Er soll Will wohl relativ ähnlich sehen. So.
Ja, die Jungs, ich meine, wie gesagt, die waren vor 10 Jahren 10. Jetzt sind sie 20 und müssen trotzdem 15-Jährige spielen oder 14-Jährige. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre da vergangen sind.
Ja.
Das hemmt vielleicht auch so ein bisschen dieses Suspension of Disbelief, weißt du so, diese Fähigkeit des Zuschauers zu sagen, ach komm, alles klar, ich verstehe schon, ne?
Ja.
Das ist so die Filmlogik so ein bisschen,
ja,
so
aber
ähnlich
ich,
wie, ja.
Ich muss auch sagen, ich sehe gerade Bilder von ihm, also okay, also ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich hat er eher Pate für den Körper gestanden und sie haben dann schon das Gesicht von Nora Schnapp so ein bisschen da drauf ge-CGI'd. Weil er, also jetzt diese Back-Behind-the-Scenes-Fotos, da sieht er ihm überhaupt nicht ähnlich so. Und er sieht auch nicht so aus wie in der Serie. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen mit dem Computer nachgeholfen, ja.
Es geht ja jetzt gerade noch ein anderes Video durch Social Media, dass der eine Darsteller gar kein Fahrrad fahren kann.
Ja,
und
ja.
Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Das ist aber nicht derselbe Darsteller, oder?
Nee, das ist Finn Wolfhard, den wir auch aus It kennen. Ja.
Ach stimmt, Finn Wolfhard, ja,
und
genau.
Aus Ghostbusters, ja.
Ja, er kann einfach kein Fahrrad fahren und dann haben sie wohl in den einzelnen Szenen, in denen er Fahrrad fährt, ein Fahrrad-Double. Und dann wurde nur sein Kopf quasi auf dieses Double drauf ge-CGI'd.
Das ist doch... Ey, ist das so ein April-Scherz oder ist das echt, weil, also, sei mir nicht böse, aber kein Mensch auf der Welt ist zu dumm, um Fahrrad zu fahren, ey, das gibt's doch gar nicht.
Und wenn sie
ihm ein Fahrrad hinstellen mit Stützrädern und die dann am hinterher rausrendern, so, aber so,
ey. Ja, ey, du sagst es gerade, ja, du sagst es.
Ja. Aber am Ende des Videos wird ja auch gezeigt, dass er das inzwischen kann, aber ist ja egal, weil in Staffel 5 brauchen die keine Fahrräder mehr, da sind sie nur noch mit Autos unterwegs.
Ach so, ich dachte mit Raumschiffen. Aber nochmal, um auf den Hype zurückzukommen, ne? Und wo ich tatsächlich so wieder meine Lauscher aufgestellt habe, war ja du und noch andere Leute aus dem Filmclub damals Staffel 4 geguckt. Ich glaube, da haben wir gerade den Filmclub gegründet in dem Jahr.
Mhm.
Ihr habt Staffel 4 und dann ging es schon die ganze Zeit, dass ich gefragt habe, warte mal, die Staffel hat 6 Folgen und jede Folge geht 2 Stunden oder 2,5 Stunden.
Das war echt brutal, ey.
Wie geil ist denn das? Weißt du, da war ich schon wieder so hellhörig und dachte mir, cool, vielleicht doch nochmal einen Grund, irgendwie reinzugucken. Anscheinend werden hier keine Kosten und Mühen gescheut, um dem Zuschauer ein geiles Erlebnis zu liefern.
Das Ding war einfach, dass sie einfach wahnsinnig viel Zeit hatten.
Wahnsinnig viel Netflix-Money.
Ja, das. Aber guck mal, gerade als sie angefangen hatten zu filmen, ist Covid ausgebrochen. So, das heißt, die ganzen Visual Artists hatten alle nichts zu tun, ey, und konnten sich in aller Ruhe auf das Material stürzen, was sie schon von Netflix bekommen hatten. So. Die konnten wahrscheinlich 2 Jahre lang gefühlt nur an dieser Serie arbeiten. So. Deswegen ist das einfach alles viel mehr und sieht auch geil aus. Obwohl ich auch da wieder gewisse Kritikpunkte habe, aber so detailliert wollen wir da jetzt, glaube ich, nicht drauf springen.
Wie nennt sich denn das, wenn das so das Zug... Meinst du, Stranger Things ist so das Netflix-Zugpferd? Ist das so eine der wichtigsten Marken für Netflix?
Safe.
Total. Das schon, ne?
Ja, total. Also als Stranger Things rauskam, gab es ja schon... House of Cards, Narcos, Orange is the New Black, also die hatten schon so ein paar Dinger. Aber
Aber
Stranger Things ist dann definitiv so zum Flaggschiff geworden, ey, weil also das hat so Netflixes Ruf als ernstzunehmenden Konkurrenten zementiert. Safe.
Ja, und hat wahrscheinlich, fällt mir jetzt gerade so ein, kann mehrere Zielgruppen abgreifen. Da passt so dieses von 14 bis 49, jeder guckt es, weißt du?
Ja, weil egal in welchem Alter du bist, du hast entweder die Kinder, die Teens oder du hast halt Winona Ryder und feierst es, die mal wieder zu sehen. So.
Oder, warte, um es korrekt auszudrücken, das ist so eine alte Fernsehweisheit, also die werberelevante Zielgruppe. 14 bis 49, das ist, ich glaube, nachdem Schema sind sie in vielen Bereichen.
Die Gruppe können sie komplett abgreifen.
Ja. Das ist vielleicht noch so eins.
Ja, definitiv.
Der Argumente für Stranger Things auf jeden Fall, ne? Und warum Netflix das so so viel Geld drauf wettet, vor allem, ne?
Ja.
Apropos Geld.
Was kommt jetzt?
Kann man ja an dieser Stelle auch erwähnen, dass Netflix sehr, sehr interessiert ist an Warner Brothers, ne?
Ah, ja, klar.
Und das Gerücht nimmt anscheinend auch nicht ab, ne? Im Gegenteil, es nimmt zu. Aber so viel mal nur nebenbei.
Ich habe nur gelesen, irgendwie, ja, wir geben euch Cash-mäßig. Kommst du da mit so 10 Koffern an wie im Film, irgendwie das Cash auf den Schreibtisch bei Warner, ey.
Na, das hat ja so nicht, aber das heißt, glaube ich, dass sie einfach so viel Vermögen haben
und
nicht irgendwelche Kredite aufnehmen müssten oder das in irgendwelchen Tranchen überweisen, sondern hier, wir haben es einfach.
Ja, total.
Ja, aber so viel mal nur nebenbei, weil wir gerade über Cash gesprochen haben. Wird interessant auf jeden Fall. Dann sprechen wir hier definitiv wieder über dieses Thema.
Auf jeden Fall.
Ja. Also du, das heißt, aber habe ich jetzt schon richtig herausgehört, du bist ein bisschen ernüchtert nach diesen ersten 4 Folgen.
Ja, auf jeden Fall.
Kann das sein?
Ja.
Willst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen?
Also zum einen muss ich mich jetzt erstmal kurz selber zur Zielscheibe machen. Ich habe vor 10 Jahren, fast 10 Jahren, einfach angefangen, Stranger Things auf Deutsch zu gucken und bin seither der Synchro treu geblieben. Ich habe es zwar auch mal auf Englisch geguckt, aber ich bin durchaus der Synchro treu geblieben.
Ja.
Und die haben einfach die Synchronsprecher ausgewechselt, also einige zumindest. Und das nervt mich, ey. Also der ganze Hauptcast, die ganzen Kinder außer 11, haben gefühlt neue Stimmen und es ist einfach fürchterlich unerträglich, weil das, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber das Niveau. Ey, das klingt einfach so ein bisschen wie so KI-Dub oder so.
Oh.
Das klingt einfach wirklich kacke, ey. Es tut mir leid.
So, da warum nicht?
Da war ich schon mal sauer.
Bei Harry Potter haben sie es mit den Synchronen, glaube ich, so gemacht, dass sie die Sprecher ein bisschen höher gepitcht haben irgendwann, ne? Im dritten oder vierten Film. Da klingt das ja ganz komisch irgendwie. Es sind dieselben Sprecher, aber sie haben einfach so diesen Regler ein bisschen hochgedreht, dass es so höher gepitcht ist, als wären sie jünger.
Da muss ich nochmal drauf achten, ey.
Ganz, ganz seltsam.
Ja. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, haben sie halt in Staffel 5 so komplett die Popkultur rausgenommen, also bis auf ganz wenige Dinge.
Ja, das hast du gerade gesagt.
Ja, und dann habe ich einfach das Gefühl, sie wollten unbedingt, dass diese Staffel in 3 Kapitel aufgeteilt sein muss, und deswegen sagten sie, ja, der Stoff reicht eigentlich nicht so ganz, aber dann bauen wir halt immer wieder einfach so Füllerpassagen ein. Und ich merke das einfach, ey. Weißt du, weil früher haben es die Charaktere in dieser Serie geschafft, sich über ihre Befindlichkeiten auszutauschen, ohne dass die Handlung dafür pausiert werden musste, ne? Also, weiß ich nicht. Wenn die mit dem Auto irgendwie zum nächsten Tor gefahren sind, haben sie sich kurz darüber ausgetauscht. Ja, wie geht's dir? Ja, gut, wie geht's dir? Auch okay, alles top. Aber in dieser Staffel ist es total oft so, dass Figuren irgendwo platziert werden, wo sie absolut nichts zu tun haben, nur um sich zu streiten oder sich zu sagen, du bist scheiße, nein, du bist scheiße oder sonst was. Und das, auch das nervt mich, ey, weil Staffel 4 war schon so ein bisschen entzerrt in der Dramatik, in der Dramaturgie. aber das ist hier fast noch schlimmer. Und ich denke mir so, warum? Alter, warum? So, und dann, und das... Und dann komme ich auch schon zum Abschluss und dann kannst du dich wieder auf mich stürzen. Es wird hier wieder völlig evident, zumindest bisher finde ich, dass die Duffer-Brüder, die diese Serie geschrieben haben oder schreiben und so.
Ich weiß jetzt, was du sagen willst, ja.
Okay, du musst ja gleich noch ehrlich sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Ja.
Ob du richtig geraten hast. Das ist einfach völlig offensichtlich, dass die so das Gegenteil von Taylor Sheridan sind, weil Taylor Sheridan tötet alles und jeden und die schaffen das nicht. Also in Staffel 2 haben sie Bob erschaffen, der dann sterben musste. In Staffel 3 haben sie Billy weggekillt, der jetzt auch nicht wirklich so ein Maincast war. Und in Staffel 4, wir wissen es alle, Eddie, ja. Und ich bin mal gespannt, wer es in dieser Staffel wird, denn schon wieder schaffen sie es nicht, sich mal von irgendwelchen Hauptfiguren zu trennen, ey.
Ich wollte sagen, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, dass sie nur von Staffel zu Staffel geschrieben haben und keinen Masterplan irgendwie in der Hinterhand hatten.
Ja, angeblich haben sie den ja, ne?
Ach so.
Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal von Staffel 2 Folge 7 gehört hast.
Ich wollte gerade sagen, es gab doch schon zwischen, nee. Es gab doch, das war schon nach der ersten Staffel war das irgendwie Thema, ob die Duffer-Brüder, ich meine, ich hätte mich damals schon mit jemandem darüber unterhalten, ob es die Idee gibt oder gab, überhaupt weiter, dass die Duffer da mal was gesagt hätten, irgendwie die Brüder in einem Interview, so, ja,
die, wir wussten die haben, gar nicht. Die haben Staffel 1 oder Stranger Things eigentlich als Miniserie von 8 Folgen vorgesehen. Das wäre dann mit,
so
der ersten Folge,
mit
der ersten Staffel zu Ende gewesen. So, ja.
Ja, so war es nämlich.
Genau. Ja, sie haben sich natürlich in guter alter Netflix-Manier auch damals schon so ein paar Türchen offen gehalten, indem die Staffel uns mit so 1, 2, 3 losen Enden zurückgelassen hat. Aber eigentlich geplant war es wohl nicht. So. Ob sie danach dann einen Masterplan hatten, wer weiß. Ja, also wie gesagt, sie greifen ja jetzt, also sie haben ja den Fans versprochen, es werden keine losen Enden zurückgelassen. Das heißt, sie greifen jetzt schon wieder auf Dinge zurück, die in Staffel 2 passiert sind, wo jeder dachte so, okay, das ist bis Ende, zum Ende von Staffel 4 nicht vorgekommen, das wird nie wieder vorkommen, jetzt kommt es wieder. Ja. Es gibt ja diese, das ist ja die höchst umstrittenste Folge der ganzen Serie, Staffel 2, Folge 7, wo Elfie nach Chicago geht, um irgendwie so ein Geschwisterkind von ihr kennenzulernen. Und da bekommt sie dann beigebracht, wie sie ihre Kräfte kanalisieren kann. So.
Mhm.
Und dieses Kind, er taucht jetzt halt wieder auf, ja. Also, ob wir das jetzt brauchen oder nicht, wer weiß, ja.
Schräg.
Ja, ja, die, also, es, wenn du Stranger Things-Fans fragst, so, welche Folge skippst du bei jedem Rewatch, wird dir jeder sagen, Staffel 2, Folge 7. Garantiert, ey.
Es klingt halt so ein bisschen wie so ein, wie sagt man denn, nicht so ein Selbstzitat, sondern so ein Selbstreferenz, so ein bisschen so.
Also das kann natürlich damit zusammenhängen, dass sie, wie gesagt, den Fans wirklich keine losen Enden hinterlassen wollen oder sich mal selbst den Fans dann sagen wollen, ja, wir hatten aber doch einen Plan für die, ja, das hat nur ein bisschen gedauert, bla. Aber vielleicht, ganz ehrlich, hatten sie einfach so ein bisschen dieses George R. R. Martin-Syndrom und wussten nicht so richtig, wie sie das Ganze zu Ende führen sollen mit allen losen Fäden so und denken sich jetzt irgendeinen Quatsch
aus. Ja.
Nee, also keine Ahnung.
Ich habe, apropos George R. R. Martin, ich habe letztens so eine geile Chronik dazu gesehen, wie sich George R. R. Martin über die Jahre hinweg zu dem letzten Buch geäußert hat.
Das habe ich auch schon
so gesehen. So, so witzig. Ja. Guckt euch das mal an, ist sehr lustig.
Ja. Und nie um eine Ausrede verlegen, ey.
Ja, ja, richtig geil.
Ach Junge, richtig ohne Scheiß. Geil. Ich wette jetzt schon mit dir und dagegen nehme ich Wetten in unbegrenzter Höhe an. Der Typ, der natürlich schafft er das nicht mehr und vielleicht, wenn wir Glück haben, werden dann irgendwann nach seinem Tod so die Manuskripte veröffentlicht. Mehr wird es dann nie zu geben zu diesem letzten Roman.
Außer er schreibt in sein Testament irgendwie das Gegenteil rein, dass das nicht veröffentlicht werden darf und er keinen Nachkommen hat, die er damit beauftragt oder wie auch immer, ne? Das machen ja Autoren auch gerne mal, dass sie eine bestimmte Person, ich meine hier der von der Millennium-Trilogie, dieser schwedische Autor, der ist ja auch verstorben und hat, glaube ich, so einen bestimmten Autor benannt oder seine Schwester oder wen auch immer, die dann sein letztes Buch vollenden sollten. Aber mehr gibt es da dann auch nicht. Also der hat das sehr, sehr genau, hat er das schon, aber wie auch immer, egal. Stieg Larsson, so, das
war ich noch.
Genau, der hatte da, glaube ich, auch sehr genaue Vorgaben in sein Testament geschrieben, ja.
Ah, jo.
Entschuldigung, ich habe hier nichts zu trinken stehen, ich muss mal ganz eklig abhusten.
Naja, Winds of Winter.
Ja, genau, Winds of Winter. So ist der Titel. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das ein Arbeitstitel ist, ne? Also, dass das Buch nachher, wenn es auf den Markt kommt, auch einen ganz anderen Titel hat.
Kann schon sein,
ja. Ist auch viel zu ausgelutscht. Also, so als Autor würde ich mir das nicht bieten lassen. Dass da, ja, weißt du, was ich meine? Dass ich dann eher einen anderen Titel wähle und sage, nö. Jetzt mache ich es ganz anders, also.
Ja.
Ja, Stranger Things. Aber wie ist denn jetzt so deine Gemütslage? Freust du dich auf Weihnachten oder aus Stranger Things Sicht oder bist du eher Ernüchtert.
Ich bin ein bisschen ernüchtert, was die ersten vier Folgen angeht. Ich weiß nicht genau, wie ich mich fühlen soll, was die anderen Folgen angeht. Also ich kann jetzt natürlich kein Gefühl haben, ohne sie gesehen zu haben. Ich bin mal vorsichtig gespannt, sag ich mal.
Aber die vierte Staffel war doch schon geil, oder nicht? Also ich habe von allen, mit denen ich gesprochen habe, die fanden die Runtime geil, die fanden das Production Value geil. Und dann ist schon ein Riesenhype aufgebaut worden.
Ja, ne? Ja, total, ja. Die war auch schon geil. Also die Handlung ist so sehr zerhackstückelt gewesen. Das ist mir jetzt beim, ich sag mal, Rewatch wegen des Videos aufgefallen. So. Aber an sich, es war schon cool. Ja, es hat sehr, sehr viel zu Lore beigesteuert, diese Staffel, und sehr, sehr viel Hintergrundwissen geliefert und so. Und der Bösewicht ist halt verdammt cool. Also Vecna ist schon der Beste, den sie haben, auf jeden Fall.
Vecna?
Vecna, ja.
Ich dachte, diese pflanzenartiges Wesen wäre der.
Also es gibt ja die Demogorgons. Demogorgons aus Staffel 1. Ja. Und in Staffel 2 ist es dann der Mindflayer. Und in Staffel 3 ist es irgendwie auch noch der Mindflayer, aber er schickt so ein anderes Monster vor. Und in Staffel 4 ist es dann Vecna. Und das sind ja alles so Begrifflichkeiten aus D&D.
Ah.
Ja, genau.
Also das, was du eben meintest, dass die Kids dann mit ihren D&D Wissen, die Dinge so benennen, denen so die Nicknames von D&D geben.
Ja.
Ah, okay.
Also sie benutzen nicht nur D&D, die benutzen auch ganz viele andere Sachen. Denn in Staffel 3 heißt es irgendwann mal, ey, wir müssen zur Wetterspitze. Und dann sagt da einer, hä, wohin? Und er so, fahr einfach. Ja, oder im Düsterwald, das kommt doch auch von Tolkien irgendwie. Ne?
Okay.
Das ist, also. Sowas eben.
Na gut. Das kommt Gotteslästerung gleich. Das kann ich nicht gut heißen. Nee. Also, ich denke mal, Stranger Things auf jeden Fall eine Serie, die sehr würdig mit diesen ganzen popkulturellen Anspielungen umgeht. Ja. Du hast es gerade bestätigt. Dann würde ich das jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, ich maß mir da jetzt auch keine Meinung zu irgendwie, dass ich da mir eine Meinung. Ich kann nur sagen, was ich. Genau, erste Staffel, Matthew Modine war, glaube ich, auch so ein bisschen der Bad Guy, ne? Der Antagonist.
Ja, das bleibt er auch.
Bleibt er auch?
Ja, ja.
Für die restlichen Staffeln?
Bis in Staffel 4.
Okay, ja, okay. ich habe ihn auch nicht sehr gut in Erinnerung, muss ich sagen. Gefiel mir nicht seine Darstellung.
Okay. Ja, gut.
David Harbour, den fand ich cool.
Ja,
mochte ich cool. Auf jeden Fall. Ja. Auch interessant, ne? Das kann man hier noch, hatte ich mir nämlich damals vorgenommen, als die News dazu kam. Oder diese Meldung, dass er sich ja wegen sexueller Belästigung oder Belästigung an. Ach, guck mal, jetzt haben wir diesen ganzen Talk über Stranger Things geschafft, ohne einmal Millie Bobby Brown zu nennen. Schade, jetzt habe ich sie genannt. Nee, ich bin kein großer Fan von ihr als Schauspielerin. Ich habe zwei Sachen mit ihr gesehen, das fand ich überhaupt nicht gut.
Lass mich raten, Enola Holmes und Electric State.
Nee, das war der Godzilla, ich glaube der zweite Godzilla-Film. Okay.
Und Electric State
hatten wir ja hier drüber gerantet. April oder im Mai oder wann das war.
Wir wollten aufhören, du musst deinen Kindern Harry Potter vorlesen, wo wir gerade bei Serien sind.
Ja, Mann.
HBO nächstes Jahr. Ja, übernächstes Jahr.
So. Aber was ich noch kurz sagen wollte, Millie Bobby Brown.
Millie Bobby Brown.
Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt ist es raus. Was wollte ich denn gerade erzählen?
Das war irgendwie so eine Luft-PR-Nummer. Ich habe zumindest nie wieder.
Ach, genau, darüber, genau. Ja. Du weißt, worauf ich hinaus wollte, ne?
Ja.
Dass das wohl eine PR-Nummer war, ne? Oder irgendwer hat diese Meldung auf jeden Fall plötzlich ins Spiel gebracht und dass David Harbour sie belästigt haben soll. Eine Woche vor der. Gemobbt
haben soll, hieß es wohl.
Ach, gemobbt, okay. Ja. Und dann treten die beiden plötzlich
Händchen als, halt so auf den roten Teppich.
Ja. Ey, Mann, das wäre auch, da war ich schon echt enttäuscht. Da dachte ich so, oh nein, David Harbour, ey. Der,
Fand ich auch, ey. Ich dachte so, ja. Ey, auch du mein Sohn, David, ey.
Ja. Zum Glück, ja, hat sich's anscheinend als Falschmeldung herausgestellt und ja. Was bleibt zu sagen? Schaut halt rein, wenn ihr Bock auf Stranger Things habt. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr Bock auf geile Recaps habt und nämlich bei den verdammten Nerds auf dem YouTube-Channel, da hat der Niklas das nämlich alles so im Rahmen der Stranger Weeks einmal aufgearbeitet. Genau, darüber hinaus die aktuelle Folge A42, richtig geil, Green Room, guckt euch den Film an, hört euch diese Folge an. Ja, und abonniert uns bei Instagram, abonniert gerne auch unseren neuen YouTube-Channel, lasst Likes da, wo man Likes da lassen kann und bleibt uns treu.
Wir sehen uns, guten Flug, guten Ritt, ne? Ciao, ciao.